Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden.
Wir haben vor 3 Wochen gestartet mit einer Predigtserie zur 3. Missionsreise von Paulus. Und Patrick hat uns zu Beginn mitgenommen zu Apollos, der in die Stadt Ephesus kam und hat uns gezeigt, dass es wichtig ist, dass wir belehrbar bleiben und Sachen annehmen können, immer wieder uns auch korrigieren lassen können. Und Thomas hat uns mitgenommen zu 12 Männern, die noch ein paar Glaubenslücken hatten, Verständnislücken hatten. Und jetzt sind wir heute in Ephesus. Ich werde dann später noch etwas dazu sagen und werden Paulus heute ein bisschen näher begleiten auf seiner Reise. Und wir fahren dazu im Bibeltext weiter. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag sie doch auf. Weil der Text an der Wand ist eigentlich nur für diejenigen, die sie nicht dabei haben. Es ist wichtig, dass wir uns auskennen und auch wissen, wo ist denn die Apostelgeschichte in unserer Bibel, gell? Neues Testament. Jetzt haben wir sind in Kapitel 19 stecken geblieben und ich werde ein paar Verse lesen von Vers 8 bis 20, aber das vertragt ihr heute, oder? So ein bisschen Portion Heilige Schrift, das geht schon, oder? Das ist Paulus, er aber ging in die Synagoge und predigte freimütig 3 Monate lang. Er lehrte und überzeugte sie vom Reich Gottes. Als aber einige verstockt waren und nicht glaubten und vom Weg schlecht redeten vor der Menge, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und redete täglich in der Schule eines gewissen Tyrannus. Und das geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in Asien wohnten, das Wort des Herrn hörten, Juden und Griechen. Und Gott wirkte außergewöhnliche Taten durch die Hände des Paulus, so dass auch Schweißtüchlein und Schurze von seiner Haut weg auf die Kranken gelegt wurden und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Einige der umherziehenden Juden aber, die Beschwörer waren, versuchten, den Namen des Herrn Jesus zu nennen über denen, die böse Geister hatten. Und sagten, wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber 7 Söhne eines Juden namens Kephas, eines hohen Priesters, die das taten. Aber der böse Geist antwortete, Jesus kenne ich genau. Von Paulus weiß ich auch, aber wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und überwältigte sie und war so mächtig gegen sie, dass sie nackt und verwundet aus dem Haus flohen. Das aber wurde allen, die in Ephesus wohnten, bekannt, sowohl Juden als Griechen, und Furcht ergriff sie alle. Und der Name des Herrn Jesus wurde hochgelobt. Und es kamen auch viele von denen, die gläubig geworden waren und bekannten und berichteten, was sie getrieben hatten. Viele aber, die Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert waren und kamen auf 50.000 Silberlinge. So mächtig wuchs das Wort des Herrn und hatte Kraft. Jesus, wir danken dir für dieses Wort. Und wir danken dir, Herr, dass dieses Wort die Kraft hat, unsere Herzen zu verändern heute Morgen. Herr, und so geben wir dir unsere Herzen hin. Wir sagen, Geist Gottes, sprich zu uns. Lass uns Dinge erkennen in unserem Herzen, die Veränderung brauchen. Und verändere du uns. Tu du dein Werk durch dein Wort heute Morgen. Amen. Amen. Hast du das auch schon erlebt, dass Leute auf dich zugekommen sind und dir gesagt haben, hey, wow, du kannst das so gut, das würde ich auch gerne können. Oder das, was du hast, das ist so toll, das hätte ich auch gerne. Ich habe das hin und wieder erlebt, dass Menschen kommen und sagen, wow, Björn, so wie du musizierst, so wie du Gitarre spielst, das würde ich auch gerne können. Und ich habe dann auch schon gesagt, ja, dann mach's doch. Und dann kommen so Sätze wie, ja, weißt du, ich bin nicht so musikalisch, ich habe nicht so viel Talent. Aber weißt du, was ich glaube, was das eigentliche Problem ist? Ich bin nicht bereit, mit gleicher Hingabe daran zu sitzen. Das Gitarrenspiel, das kommt nicht über Nacht. Ich habe Stunden, Wochen, Monate, Jahre damit zugebracht, im Estrich zu sitzen, bei meinen Eltern zu Hause noch, mir CDs anzuhören, die Gitarre in die Hand zu nehmen, um mitzuspielen und zu versuchen, das nachzuspielen, was die anderen, die es können, machen. Und das hat viele, 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 viele Hunderte, wahrscheinlich Tausende von Stunden Training gebraucht. Und dasselbe ist auch, wenn jemand gut ausschaut, oder? Das ist ein durchtrainierter Körper, dann sagt er, ja, das sind einige Stunden Training, die da hineingehen. Oder wenn jemand gut verdient, es ist viele Stunden Investment, lange Arbeitstage und, und. Und wir sehen dann einfach das Resultat. Wow, der kann so gut Gitarre spielen, wow, der sieht gut aus, das würde ich auch gerne haben. Aber wir sind uns nicht bewusst, was wir da hineinstecken müssen. Und so sehen wir sehr oft einfach das Ergebnis, was passiert, und das wünschen wir uns. Aber was dahinter steckt an Hingabe, an Investition, das sehen wir sehr oft nicht. Und wenn wir jetzt diesen Text von Paulus lesen, was Gott da gewirkt hat, dann würden wir wahrscheinlich Ja sagen zu all dem, was gewirkt wurde, oder? Ja, Herr, lass Menschen sich bekehren, weil sie dein Wort hören. Lass Kranke geheilt werden. Lass Dämonen ausfahren. Und wir sagen Ja zu all diesen Auswirkungen. Aber könnte es sein, dass da noch ein bisschen mehr dahinter steckt? Und lasst uns heute Morgen dem auf den Grund gehen. Wir möchten Gottes Wirken heute Morgen anschauen in diesem Text. Und weißt du, grundsätzlich kann Gott wirken und tun, was er will und wie er möchte. Er ist durch nichts eingeschränkt. Außer durch seine eigenen Entscheidungen. Weißt du, und Gott hat entschieden, mit uns schwachen Menschen, frag mich nicht warum, ich kann dir das nicht beantworten, Gemeinde zu bauen. Gott hat sich entschieden, mit uns fehlbaren Menschen seine Gemeinde zu bauen, sein Reich zu erweitern. Ich kann das auch nicht verstehen, aber er macht das und er möchte das. Und deshalb gibt es ein Zusammenspiel zwischen Gottes Wirken und der menschlichen Hingabe. Das ist ein Geheimnis. Und so möchte ich zuerst den Schwerpunkt darauf legen, Gottes Wirken durch die Verkündigung. Schau, Paulus war nun endlich in Ephesus angekommen. Das war sein Wunsch, dorthin zu reisen. Er hat schon einen Kurzbesuch dort, aber jetzt wollte er so schnell wie möglich nach Ephesus kommen. Und Ephesus, das war die Hauptstadt in der damaligen römischen Provinz Kleinasien. Also wenn Asien in deiner Bibel steht, dann ist da nicht China und Japan gemeint, sondern dann ist das Kleinasien. Und diese Provinz ist heute etwa so groß wie die halbe Türkei. Ein bisschen mehr vielleicht. Also so könnt ihr euch das vorstellen. Das war dieser Ort. Also nicht irgendwo in China, sondern heutige Türkei. Etwa die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte der Fläche. Ephesus war eine große Stadt damals. Man sagt etwa die drittgrößte und wichtigste Stadt im Römischen Reich, neben Rom und Alexandria. Und hatte ungefähr, die Zahlen variieren da stark, etwa 200.000 plus Einwohner. Es war eine sehr große Stadt zur damaligen Zeit. Und sie war ein wichtiger Knotenpunkt für den Handel, war am Meer gelegen und war deshalb auch eine multikulturelle Stadt. Du hast dort ganz, ganz viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Nationen getroffen, verschiedenen Kulturen. Und genauso vielfältig wie diese Leute waren auch die religiösen Praktiken zur damaligen Zeit. Es gab viele verschiedene Praktiken, viele verschiedene Kulte. Und ein ganz großer war die Verehrung der sogenannten Artemis, dieser Göttin. Da stand nämlich der Tempel in Ephesus, dieser Tempel der Artemis, der zu den sieben Weltwundern der damaligen Zeit galt. Und auch der Kaiserkult war sehr stark ausgeprägt dort. Und überhaupt, überall in der Stadt, man sagt, über 100 Schreine hat man gefunden, über 100 Altäre von Gottheiten, an denen die Menschen opfern konnten, huldigen konnten, diesen Göttern. Und auch zu Hause hatten sie solche kleinen Altäre bei sich aufgebaut, wo sie so Figürchen aufstellten und einfach diesen Göttern huldigten. Und das war die Stadt, in die Paulus kommt. Einfach, dass sie so mal ein bisschen einen Hintergrund haben, oder? Es lebt, es blüht alles, oder? Und er kommt da mitten in diese Stadt hinein mit einer völlig revolutionären Botschaft. Und weißt du, was Paulus macht? Er sucht als erstes die Synagoge auf. Er, der aus dem Judentum kommt, geht als erstes in die Synagoge. Und wir haben gelesen, er hat dort angefangen zu lehren. Das Thema war die Dinge des Reiches Gottes. Also was hat er gemacht? Er hat das Alte Testament genommen, ist zu diesen Juden gegangen und hat ihnen gesagt, schaut mal, das, was ihr hier lest in euren Schriften, hat sich jetzt in Jesus Christus erfüllt. Er ist der verheißene Messias, von dem wir immer lesen. Und hat ihnen das erklärt, 3 Monate lang. Jeden Sonntag stand er auf der Kanzel und hat gepredigt. Gesagt, schaut, das hat sich jetzt erfüllt in Jesus. Er ist der verheißene König. Das Reich Gottes ist angebrochen. Und dann regte sich Widerstand. Ist noch interessant, oder? Paulus hat da angefangen zu predigen und hat dann gemerkt, ups, Herzen werden verstockt, sie weigerten sich zu glauben und sie haben sogar angefangen, schlecht über diesen Glauben zu reden vor den anderen Leuten. Gesagt, das ist doch Haferkäse, was du da erzählst. Das stimmt doch gar nicht. Oder? Genau der Erfolg, den Paulus sich wünschte. War er ein schlechter Lehrer? Hatte er die falsche Botschaft dabei? Nein. Nein. Es war die freie Entscheidung eines jeden einzelnen Menschen, ob er diese Botschaft hören möchte und glauben möchte oder nicht. Und manche taten das, aber manche taten es nicht. Und jetzt muss ich ja schauen, weil irgendwie fehlt mir eine Seite aus meinem Predigtskript. Ah nein, hier ist es ja. Okay. Es ist auch deine Entscheidung, ob du heute Morgen hören und glauben möchtest oder nicht. Schau, Paulus war nicht verantwortlich für die Reaktion der Leute. Paulus' Verantwortung war, das zu predigen, was Gott ihm gesagt hat. Und das ist auch die Verantwortung von jedem von uns, der hier vorne steht. Wir predigen aus dem Wort Gottes, aber die Reaktion, das ist die Verantwortung jedes Einzelnen, der es hört. Und du kannst entweder dein Herz aufmachen und der Botschaft Glauben schenken oder nicht. Das ist deine Entscheidung. Und weißt du, was toll ist? Paulus hat irgendwann gemerkt, nach 3 Monaten, okay, alles diskutieren bringt jetzt nichts mehr. Wir sind jetzt in einem Stecken geblieben. Es geht nichts mehr vorwärts. Und er hat es gemacht wie das, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, hey, wenn sie die Botschaft nicht annehmen, schüttelt den Staub von ihren Füßen, oder? Und zieht weiter. Und das hat er gemacht. Er ist zwar nicht in eine neue Stadt, aber ist aus der Synagoge rausgezogen. Und er hat nicht gejammert, Wir lesen nichts von Jammern von Paulus über diese Widerstände. Er ließ sich auch nicht davon abhalten und hat gedacht, okay, gut, dann ist es halt so. Er suchte nach einer neuen Lösung. Und er nahm diejenigen mit, die etwas lernen wollten. Und er hat einen Vorlesungssaal in einer Schule gefunden. Bei einem Lehrer namens Tyrannus. Jetzt kannst du dir vielleicht selber vorstellen, was das für ein Lehrer gewesen sein muss, dass er einen solchen Namen hatte. Keine Ahnung, wie toll das war, bei ihm in die Schule zu gehen. Aber wenn du Tyrannus heißt, ich weiß auch nicht, ob das sein Spitzname war oder er wirklich so hieß. Keine Ahnung. Aber weißt du was? Es gab Vorteile, dass er in diesen Hörsaal ging, weil er konnte nun nicht mehr nur am Sabbat predigen, sondern jeden Tag. Täglich, haben wir gelesen, hat Paulus in diesem Saal gelehrt. Es waren auch nicht mehr nur die Juden, die zuhören konnten, sondern alle Menschen hatten Zutritt zu diesem Saal. Und so kam es, dass ganz, ganz viele Leute immer wieder kamen und Paulus zuhörten. Und man weiß, dass etwa die Vorlesungszeit von Paulus, in der er lehrte, von 11 Uhr mittags bis etwa 16 Uhr am Nachmittag ging. Das sind 5 Stunden. Weil das war die Siesta-Zeit in dieser Stadt. Da hatten die Leute Mittagspause. Und er wusste, wenn, dann muss ich dann predigen, weil dann haben sie Zeit. Dann ist niemand bei der Arbeit und sie können kommen und hören. Und das hat er gemacht, täglich, 2 Jahre lang. Das ist gewaltige Hingabe. Ich habe mir das mal ausgerechnet. Wenn du das machst, und sagen wir, er hat eine 5-Tage-Woche, nein, 6-Tage-Woche, weil am Sabbat hat er sicher nicht gearbeitet, oder? 6-Tage-Woche, vielleicht noch Ferien inklusive, dann waren das über 2.500 Stunden Lehre, die Paulus in dieser Zeit in Ephesus gehalten hat. 2.500 Stunden. Das ist Hingabe, ey. Ich habe mich dann gefragt, was lehrt man in diesen 2.500 Stunden? Was hat der Paulus da gelehrt? Und gell, das ist meine Vermutung, das findest du nicht so in der Bibel, das ist einfach meine Vermutung. Ich kann mir vorstellen, die Leute sind gekommen und er hat da hingestanden und gesagt, weißt was, schlagt mal eure Schriftrollen auf, Genesis 1, Vers 1. Und dann ist er mit ihnen durch das Alte Testament durchgegangen, Vers für Vers, und hat ihnen gesagt, schau, und das hat sich in Jesus erfüllt, und das hat sich in Jesus erfüllt, und das hat sich in Jesus erfüllt. Sodass die Leute wussten, wer Jesus Christus ist und wie sich seine Verheißung erfüllt hat. Was für eine Hingabe. Schau, Paulus schreibt selbst in Epheser, den Brief hat er ihnen dann später geschrieben, schreibt er über den fünffältigen Dienst, die Lehrer, die Hirten, die Apostel, die Evangelisten und die Propheten. Und er hat das selbst vorgelebt. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Jesus Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Und das war das Herz des Paulus. Deshalb glaube ich, dass er mit ihnen wirklich durch die Heilige Schrift durchging und das ihnen gelehrt hat. Gesagt, ich baue euch auf, ich rüste euch zu. Entschuldigung. Deshalb habe ich angefangen, das war eine Motivation, Bible Study Kleingruppen zu machen. Und ihr könnt mal diejenigen fragen, die vielleicht, oh danke, vielen Dank. Ihr könnt diejenigen fragen, die bei mir da sind. Wir machen wirklich nichts anderes. Wir gehen Vers für Vers durch diese Bücher und wir schauen, wo entdecken wir Jesus drin. Und das tut so gut und das begeistert mich und du siehst, wie gewaltig der Plan Gottes ist. Schau, und diese Auswirkung, die Paulus erlebte von der Verkündigung, war so gewaltig, dass innerhalb von 2 Jahren die ganze Provinz Asien erreicht wurde mit dem Evangelium. Ist Paulus herumgereist? Nein. Sind alle Leute aus der Provinz Asien nach Ephesus gekommen? Nein. Aber er hat die Leute ausgerüstet und die Leute haben sich wieder verteilt und sind gegangen in die ganze Provinz. Und wenn wir von Provinz Asien sprechen, dann musst du wissen, die ist etwa 15 Mal größer als die Schweiz. Etwa 8-mal größer als Österreich und etwa doppelt so groß wie Deutschland. 2 Jahre. 2 Jahre. Und sie wurden mit dem Evangelium erreicht. Wir haben ein Ziel von 100 Kilometern um St. Margrethen herum. Wir möchten diese Menschen erreichen. Tun wir das? Und weißt du, ich habe mir vorgestellt, wenn ich den Paulus mal im Himmel treffen sollte und er zu mir kommt und sagt, hey Björn, wie war das dann in eurer Zeit, als ihr Handys hattet und Internet? Das muss ja der Hammer gewesen sein. Ich konnte nur in Ephesus sein und dort predigen und musste hoffen, dass die anderen das weitertragen. Aber du konntest ja die ganze Welt erreichen mit deinem Ding. Das war sicher der Hammer. Und dann, was sagen wir ihm? Ja, weißt du, 95% der Zeit habe ich auf TikTok verbracht und geschaut, was die anderen tun. Wir haben schon noch eine Verantwortung, die wir wahrnehmen müssen. Und ich habe mich dann gefragt, was ist unser Problem? Verkündigen wir die Botschaft von Jesus Christus noch in unserer Nachbarschaft, in unseren Familien, in unserem Dorf, an unserem Arbeitsplatz? Oder sollen das gefälligst die anderen machen? Schämen wir uns? Ist es uns nicht so wichtig? Haben wir Angst vor Widerstand? Was ist unser Problem? Ich möchte dich echt aufrufen, hey, lasst uns wieder mutig sein. Lasst uns wieder mutig sein. Wir wollen Auswirkungen sehen, dann müssen wir mutig sein und uns hingeben und das Wort Gottes verkündigen. Weißt du, es genügt nicht einfach nur am Sonntag auf der Kanzel, das war auch bei Paulus so. Es genügt nicht, auch für mich nicht. Ich bin auch nicht fertig, wenn ich heute die Predigt abgeschlossen habe. Dann geht es weiter morgen. Und schau, das war das eine Wirken Gottes durch die Verkündigung. Gott hat aber auch durch Wunder gewirkt. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass Lukas das so schreibt in der Bibel, in der Apostelgeschichte. Und Gott wirkte außergewöhnliche Wunder. Also für mich ist jedes Wunder außergewöhnlich. Gibt es normale Wunder? Ich weiß nicht. Lukas hat ja viel gesehen, viel erlebt, viel gehört. Der hat vielleicht schon gedacht, ja, komm, das ist normal, Alltag. Und hier spricht er ganz eindeutig von, das sind außergewöhnliche Wunder. Nun, was ist denn außergewöhnlich? Ich glaube, wenn Lukas das schreibt, dann können wir davon ausgehen, dass das, was er hier beschreibt, nicht alltäglich war. Dass man das nicht oft gesehen hat. Und ich rede jetzt nicht mal von den Heilungen oder von der Geisteraustreibung. Weil das hat Lukas oft beschrieben. Das hat er beim Dienst von Jesus beschrieben, in seinem Evangelium, auch sonst bei den Jüngern. Aber es geht um die Art und Weise, wie es geschehen ist. Ich glaube, das ist außergewöhnlich. Weißt du, und in Ephesus, man hat ja diverse Ausgrabungen gemacht und man ist immer noch dran. Und man hat herausgefunden, dass diese Leute da eben auch mit Amuletten, mit Figuren oder auch mit Stoffen, die sie benutzt haben, den Göttern geweiht haben und dann gehofft haben, dass irgendwie durch irgendwelche Zaubersprüche diese Stoffe magische Kräfte hatten. Und die haben sie dann zu den Kranken gebracht und darauf gelegt und haben gehofft, dass es besser wird. Und ich weiß nicht, wie es dazu kommt, ob irgendjemand mal gedacht hat, könnte das bei Paulus auch funktionieren? Oder weißt du, Paulus war nicht an einer Straßenecke und hat seine Schweißtücher verkauft. Oder? Der Paulus, der hat gearbeitet. Deshalb waren seine Tücher Schweißtücher. Er hat gearbeitet. Er stand am Morgen früh auf, dann hat er gearbeitet bis 11 Uhr. Er hatte also auch einen richtigen Job. Und hat bis 16 Uhr gepredigt und ging dann wieder arbeiten. Das war der Paulus und deshalb hat er geschwitzt. Und deshalb hatte er diese Schweißtücher. Und ich weiß nicht, hat irgendjemand die einfach mal geklaut und gesagt, hey, das muss ich mal ausprobieren. Vielleicht funktioniert das ja auch mit dem Schweißtuch von Paulus. Er hat es irgendwo draufgelegt und gemerkt, wow, das funktioniert. Hat Paulus ihnen die Instruktionen gegeben, das zu tun? Keine Ahnung, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass selbst durch diese Tücher Gott gewirkt hat. Und ich finde das so genial, wenn du den Hintergrund weißt, dass die Leute das auch ausprobiert haben, vorher schon. Und Gott jetzt eingreift und sagt, schau, wenn ich es tue, dann funktioniert es auch. Und Gott hat sich in seiner Macht erwiesen, in einer Sprache, die Epheser verstanden haben. Und er hat Wunder getan. Und es steht auch deshalb ausdrücklich in der Bibel, gell? Gott hat gewirkt. Nicht der Paulus. Paulus hatte keine magischen Kräfte, sondern Gott hat gewirkt durch die Hände von Paulus und sogar durch die Schweißtücher von Paulus. Weißt du, und ich glaube, was ganz wichtig ist und weshalb Lukas auch sagt, dass es außergewöhnlich war, wir müssen aufpassen, dass wir solchen Dingen keine Lehre machen. Dass wir nicht sagen, hey, schau, wir müssen das jetzt auch so machen, weil Paulus das so gemacht hat. Ja, wir sollen für Kranke beten, das sagt uns die Bibel ganz klar. Ja, wir sollen auch für Besessene beten, dass Dämonen ausfahren, das sagt uns Paulus ganz klar. Aber er sagt uns nirgends, ihr müsst jetzt Schweißtücher nehmen oder Tücher nehmen und die auf andere legen. Das ist nicht die Art und Weise. Aber wir dürfen wissen, Gott hat außergewöhnliche Arten und Weisen, wie er Menschen erreicht. Und bist doch offen in deinem Umfeld. Hör doch mal zu, was Gott dir sagen möchte und wie er übernatürlich in deinem Umfeld wirken möchte. Es muss nicht auf diese Art geschehen. Gott ist ganz, ganz vielfältig und er kann zu dir sprechen, sagen, tu das. Und er tut's und er wirkt, weil es mit deinem Glauben verknüpft ist. Erwarte das Wirken von Gott in deinem Alltag. Erwarte dieses außergewöhnliche Wirken. Hey, Gott kennt deine Nachbarn, Gott kennt deine Familie, kennt deine Arbeitskollegen und er weiß genau, was sie brauchen. Und du bist der Kontaktpunkt zum Himmel. Dort an dieser Stelle, wo du bist, erwarte dieses außergewöhnliche Wirken von Gott. Ich glaube das, dass Gott das heute noch tun möchte. Bist du bereit dazu? Und wir müssen aufpassen, dass wir eben das nicht zu einer Formel machen. Oder nicht zu einer Lehre machen. Schaut, das ist genau das, was nachher die 7 Söhne von Skephas versucht haben. Die haben gedacht, hey, cool, bei Paulus funktioniert es, wenn er den Namen Jesus sagt, probieren wir auch aus. Und es ist gehörig nach hinten losgegangen. Die wurden übelst verprügelt. Es ist keine Zauberformel, sondern es ist der lebendige Gott, der wirkt. Weißt du, der Exorzismus unter dem Juden war nichts Unbekanntes. Und es gab Rituale und irgendwelche Sprüche, die sie dann aufsagten, um diese bösen Geister zu vertreiben. Und dann haben sie einfach gedacht, ja, dann nehmen wir den Namen Jesus noch dazu, dann funktioniert es noch besser. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Der Dämon sagte zu ihnen, Jesus kenne ich. Und das heißt, ich habe ihn aus eigener Erfahrung kennengelernt. Ich weiß, wer das ist. Er ist der König der Könige, der Herr der Herren. Er ist der, der alle Macht hat. Dann sagt er weiter, und von Paulus weiß ich auch, weil er mit Jesus verbunden ist. Aber wer seid ihr? Schau, und das ist unser Knackpunkt. Bist du mit Jesus verbunden? Hast du eine Beziehung zu Jesus Christus? Paulus war nicht bekannt, weil er viel predigte. Paulus war nicht bekannt, weil Gott Wunder durch ihn wirkte. Paulus war bekannt, weil er eine Beziehung zu Jesus hatte. Das ist das, was zählt. Pflegst du diese Beziehung zu Jesus? Pflegst du sie? Oder geht es dir auch mehr um die Ergebnisse? Oder pflegst du die Beziehung zu Jesus? Mein letzter Punkt ist, schau, Gottes Wirken hat immer Auswirkungen. Ob es durch die Verkündigung von Paulus war, oder die Wunder, oder sogar die Situation mit den 7 Söhnen von Skephas, Gottes Wirken hat immer tiefgreifende Auswirkungen. Und schau, wir gehen diese mal kurz durch. Die erste Auswirkung war eine tiefe Furcht. Viel über alle. Eine tiefe Furcht. Und weißt du, manchmal versuchen wir, diesen griechischen Begriff Phobos, was eigentlich Angst und Schrecken heißt, versuchen wir mit einem sakraleren Begriff der Ehrfurcht zu ersetzen. Weil dann sagen, ja, weißt du, du musst ja keine Angst haben vor Gott. Ich bin mir da nicht so sicher. Weil ganz oft, wenn wir die Bibel lesen und Gott dem Menschen begegnet in seiner Herrlichkeit und Heiligkeit, dann hatten die Todesangst, weil sie wussten, wenn ich diesem heiligen Gott jetzt begegne, dann bin ich fertig, dann sterbe ich. Das war kein Pipifax, sondern wenn Gott in seiner Herrlichkeit kommt, dann weißt du genau, wer du bist und dass du kein Recht hast, in seiner Gegenwart zu leben. Deshalb sagt Gott so oft dann auch als erstes, wenn er Menschen begegnet, fürchte dich nicht, um seine Absicht zu erklären. Weil die normale Reaktion ist Furcht. Und schau, Jesus sagt selbst in Matthäus 10, Vers 28, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Die Seele können sie nicht töten. Fürchtet euch vielmehr vor dem, der den Leib und Seele im Verderben der Hölle preisgeben kann. Und das ist Gott. Den sollen wir fürchten. Und ja, wenn du Jesus Christus in deinem Leben hast, wenn du an ihn glaubst, dann brauchst du keine Angst mehr zu haben vor Gott. Weil du weißt, ich darf gerecht vor ihm stehen. Jesus hat alles getragen. Und die Strafe für meine Sünden liegen auf ihm. Aber das heißt nicht, dass wir keine Furcht vor Gott haben müssen. Er ist heilig. Und wenn er kommt, dann werden wir zittern, ich sag's dir. Was ist eine weitere Auswirkung? Jesus wurde groß gemacht. Weißt du, dort, wo Gott wirkt, ist die automatische Reaktion, dass wir Jesus preisen. Und ich staune manchmal über gewisse Zeugnisse, wenn dann kommt, ja, Gott hat das und das gemacht. Und wir alle so, cool. Hey, Jesus hat sich erwiesen in seiner Kraft. Und unsere Reaktion sollte sein, Halleluja, wir danken dir für deine Gnade, Jesus. Wir danken dir für dein Eingreifen. Das sollte uns bewegen, wenn Gott eingreift. Wenn Gott Leben rettet, wenn Gott Menschen heilt. Bewegt uns das. Die dritte Reaktion oder Auswirkung ist Sündenbekenntnis und Buße. Und weißt du, hier in der Geschichte spricht die Bibel nicht von ungläubigen Menschen, die Jesus noch nicht kennen, sondern von gläubigen Christen, die das miterlebt haben und gesagt haben, oh, das ist Gott, okay, dann bringe ich mal schnell meine Magiebücher her. Ich glaube, das ist nicht gut. Wenn Gott wirkt, wenn Gott kommt, dann hat das Auswirkungen auf unser Leben und wir merken, wenn etwas nicht in Ordnung ist in unserem Leben. Und wir möchten das in Ordnung bringen. Und die Menschen, steht, sie haben öffentlich bekannt und haben gesagt, hey, es tut mir leid, ich habe das und das getan, das war nicht korrekt. Und sie haben aber nicht nur das bekannt und dann weitergemacht wie bisher, sondern sie haben angefangen, Schritte zu unternehmen, dass sie das nicht mehr tun. Und das ist die Buße. Sie kehrten um von ihren falschen Wegen und waren auch bereit, auf Dinge zu verzichten. Tun wir das auch noch? Gilt das auch für uns? Gibt es vielleicht Dinge in deinem Leben, die du praktizierst und eigentlich nicht mehr tun solltest, weil du genau weißt, das ist nicht gut? Dann hör doch auf damit. Und die letzte Reaktion, die wir lesen, mein Lieblingsvers aus dieser Stelle: So mächtig wuchs das Wort des Herrn und hatte Kraft. Ein ganz einfacher Vers. Aber weißt du was? Dieser Vers spricht von einer tiefen Lebensveränderung bei den Menschen. Das Wort hatte Kraft heißt, wenn Paulus gepredigt hat und dann wussten die Menschen, das ist gut und das ist nicht gut und dann tue ich das, was nicht gut ist, nicht mehr. Wer vorher exzessiv getrunken hat, hat aufgehört zu trinken. Wer seine Frau geschlagen hat, hat aufgehört, Frauen zu schlagen. Wer hinten herumgetratscht hat, hat aufgehört, herumzutratschen. Das heißt, das Wort hat Kraft und erwies sich als mächtig. Sie hörten auf, andere Götter anzubeten. Und sie hörten auf, Vergeltung zu üben und lebten Vergebung. Sie hörten auf, abzulehnen und fingen an, anzunehmen. Wenn Gott wirkt, hat das tiefgreifende Lebensveränderung mit, bringt das mit sich. Aber schau, es ist eben so wie mit meinem Gitarrenspiel oder mit denen, die viel Geld verdienen oder denen, die so einen Traumbody haben. Wenn du das erreichen willst, ist die Frage, was bist du bereit hinzugeben? Möchtest du diese Dinge sehen? Und Gott kann sie heute noch tun. Aber er hat sich entschieden, sie durch Menschen zu tun. Er hat sich entschieden, durch Menschen zu verkündigen. Er hat sich entschieden, durch Menschen zu heilen. Möchtest du einfach das Ergebnis sehen? Oder bist du bereit, dich hinzugeben wie ein Paulus? Und schau, Paulus war nicht im vollzeitlichen Dienst. Er hat gearbeitet. Er hat gepredigt. Und weißt du, niemand hat ihm gesagt, dass es leicht sein würde. Und es wird auch für uns nicht leicht sein. Oder hast du das Gefühl, das ist bei Paulus einfach so passiert? Lass mir dir zwei Sachen erklären. Er kam nochmal zurück, als er von Ephesus wegging. Und er traf die Ältesten der Gemeinde noch einmal. Und schaut mal, was er ihnen gesagt hat. Ein Kapitel später kannst du das nachlesen. Paulus sagte, ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Ihr wisst, dass meinen Bedürfnissen und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient haben. Er hat für seinen Unterhalt und für den Unterhalt seiner Begleitungen gesorgt. Und dann fährt er weiter und sagt, ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, da ich nach Asien kam, die ganze Zeit bei euch gewesen bin und dem Herrn diente mit aller Demut und unter Tränen und Versuchungen, die mir durch die Nachstellung der Juden widerfuhren, wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Paulus hat nichts zurückgehalten. Er hat alles hingegeben, weil er wusste, es gibt keine größere Aufgabe, als das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Und er wusste, diese Verbreitung, diese Botschaft ist alles wert. Weil es geht buchstäblich um Leben und Tod. Bist du bereit, dich hinzugeben, dass Menschen in deiner Nachbarschaft, deinem Dorf und 100 Kilometer um St. Margrethen erreicht werden mit dieser Botschaft? Oder knurren wir schon, wenn wir vielleicht am Sonntag im Gottesdienst mithelfen sollten? Weißt du, ich möchte dich und mich echt herausfordern heute Morgen, weil wir müssen aufhören, Spielchen zu spielen. Ja, wir sind nicht Paulus und ja, wir haben auch nicht dieselbe Berufung wie er. Aber wir haben denselben Auftrag. Nämlich Menschen die gute Botschaft von Jesus zu bringen. Und irgendwann stehen wir vor Gott und er fragt dich, was hast du getan? Und ja, es ist schön, wenn du eine Ferienwohnung in der Türkei hast oder in Kroatien oder hier weiß ich wo. Genieße das, aber vergiss das nicht. Schau, wir wollen jetzt das Abendmahl nehmen miteinander. Und es ist ein heiliger Moment und deshalb schließ mal deine Augen. Das Abendmahl ist ein Erinnerungsmahl, an dem wir uns daran erinnern, dass Jesus seinen Leib für uns hingegeben hat am Kreuz und sein Blut vergossen hat, damit wir gerettet werden können, damit wir Heilung empfangen können. Und dafür danken wir ihm von ganzem Herzen. Aber es ist auch ein Prüfungsmahl, an dem wir darüber nachdenken, wie Jesus sich in völligem Gehorsam Gott hingegeben hat und seinen Weg ans Kreuz ging. Und weißt du, wenn du Nachfolger von Jesus bist, dann heißt das auch, dass wir Jesus gegenüber gehorsam leben sollen. Und deshalb möchte ich dich echt herausfordern heute Morgen, prüfe das in deinem Leben. Tust du das? Lebst du im Gehorsam Jesus gegenüber? Und wenn das nicht der Fall ist, dann komm zu Gott, bevor du dieses Mahl holst. Und bekenne es vor ihm und bitte um Vergebung. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, dass wir jetzt gemeinsam das Abendmahl nehmen dürfen. Herr, wir wollen unsere Herzen prüfen. Sprich du zu uns, Geist Gottes, ob wir in diesem Gehorsam unserem Herrn und Retter gegenüber leben. Prüfe unser Herz. Herr, dort, wo wir es nicht tun, möchten wir dich um Vergebung bitten. Verändere unsere Herzen, bewege unsere Herzen, Herr, dass wir deine Nachfolger werden mit Haut und Haaren. Herr, entzünde uns wieder neu dort, wo wir es verpasst haben, deine Botschaft zu verkündigen, ein Zeugnis für dich zu sein, Jesus. Und so kommt doch beim nächsten Lied nach vorne. Ihr könnt durch den Mittelgang nach vorne kommen und dann auf der Seite wieder weg. Und einfach dieses Mahl holen. Lasst uns das in dieser Haltung jetzt tun.